Da habe ich auch irgendwann Brust geschwommen, weil ich mir dachte, den Moment genieße ich jetzt einfach. Einfach, wann bin ich nochmal vor einem Wasserfall und schwimme da einfach. Ne? Und das fand ich so, so schön.
Norwegen ist definitiv eines meiner Lieblingsländer und ein Traum wäre es mal, mit dem Fahrrad durch Norwegen zu reisen. Mein Gast heute hat mir einiges voraus. Erstens ist er 2019 nach Norwegen ausgewandert und lebt aktuell in Oslo. Und zweitens hat er sich ein großes Ziel vorgenommen und durch alle Kommunen des Landes mit dem Rad zu fahren. Wenn er nicht auf dem Fahrrad sitzt, dann nimmt er an Ironman und Halbmarathon statt. Über 50 Halbmarathons ist er bisher schon gelaufen, ziemlich krass. Bevor wir mit dieser Folge starten, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Obwohl ich immer wieder auf unseren Off the Path Daily Podcast aufmerksam mache, höre ich immer wieder, wie viele Hörer und Follower überrascht sind, wenn ich ihnen davon erzähle. Deshalb kann ich nicht oft genug darüber erzählen. Ein wirkliches Herzensprojekt von mir, das aktuell leider etwas auf der Kippe steht, da ich nicht genug Hörer motivieren kann, regelmäßig einzuschalten, ist dieser Podcast. Also der Off the Path Daily. Jeden Werktag, montags bis freitags, teile ich dort tolle und interessante Fakten und Informationen über unsere Welt. Zum Beispiel, dass Berge nur eine gewisse Höhe erreichen können und nicht endlos wachsen. Oder hast du schon einmal über den Binturong gehört? Ein Marderbär in Südostasien. Die Welt ist riesig und es gibt noch so viel zu entdecken. Jeden Tag kannst du also mit einem neuen Aha-Moment starten. Die Folgen sind auch nur 7 bis 10 Minuten lang. Perfekt fürs Bad oder den ersten Kaffee am Morgen, wenn du möchtest. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn du im Anschluss an diese Folge dir einfach nur 2 Minuten Zeit nimmst und nach dem Off the Path Daily Podcast suchst. Und ihn natürlich abonnierst und regelmäßig reinhörst, damit wir das Projekt lange weiterführen können. Nun aber ganz viel Spaß mit Max und seiner Reise und seinen Abenteuern durch Norwegen. Hallo Maximilian, schön, dass du da bist.
Hallo, hallo, hallo. Ich freue mich, hier zu sein.
Hätten wir den Termin ein bisschen früher gemacht, hätten wir ihn live und in Farbe in Norwegen aufnehmen können. Denn da komme ich gerade her. Du sitzt gerade in Norwegen.
Ganz genau. Ich sitze in Oslo, weil da wohne ich. Ich bin vor ein bisschen mehr als 5 Jahren ausgewandert und erst in Bergen gewohnt, dann in Oslo. Und ja, aber wo warst du denn überhaupt und warum warst du hier?
Du, ich bin einfach ein bisschen gereist für... Eigentlich wollte ich nur eine Woche machen. Am Ende habe ich ein bisschen verlängert auf 10, 11 Tage. Und wir sind in Oslo angekommen mit der Fähre aus Kopenhagen. Mhm. Und dann haben wir uns eigentlich nur so zwischen so Telemarken und bis nach Kristiansand runter und wieder zurück. Also keine große Strecke, aber haben uns ein bisschen treiben lassen und haben das wunderschöne Land genossen und vor allem das gute Wetter. Der Herbst ist ja gerade phänomenal für norwegische Verhältnisse, ne?
Ja, grandios. Also das Wetter, also im Moment, das ist wirklich super. Der Sommer und der letzte Winter, der war so ein bisschen semi, aber jetzt freue ich mich schon drauf, die letzten Sonnentage noch genießen zu können, bevor es dann wieder anfängt zu schneien.
Also ja, eben. Also wir haben einmal, bei -1 Grad gecampt. Das war dann schon echt knackig. Zum Glück hat es nicht geregnet, weil dann hätte es nämlich geschneit.
Ja, ganz genau. Aber wo genau wart ihr denn da? Also was habt ihr genau gemacht? Ihr seid dann mit dem Zelt einfach rumgereist oder mit dem Auto?
Mit dem Auto und also kein Dachzelt, sondern wir haben ein Anhängerkupplungszelt gehabt. Also wir haben halt ein Zelt hinten drauf gehabt und sind dann mit Kind und Hund einfach da so rumgefahren. Ne? Und haben wirklich jeden Tag haben wir uns treiben lassen. Ich kann dir gar nicht so genau sagen, wir waren in Dalen, Kristiansand, keine Ahnung.
Ecke kommt mir sehr bekannt vor, weil eine Tour, über die wir später noch eventuell sprechen werden, die ging genau da lang. Also wirklich genau dieses Gebiet.
Da gab's 2 Fahrradwege, denen ich immer gefolgt bin. Fahrradweg 2 und 3, glaube ich. Die wurden mir immer wieder angezeigt. Ich weiß jetzt nicht, wo diese Zahl, wo die starten, wo sie enden. Aber vor allem Dahlen, da ist ja dieser Zickzackweg, wenn du Richtung Süden fährst. Und das war wunderschön. Also wirklich ein Traum. Wir haben so eine tolle Zeit gehabt. Und deswegen, ich reise nach Norwegen seit die letzten 4 Jahre, war ich, glaube ich, 3-mal da. Und bin schon oft dort gewesen. Es ist ein traumhaftes Land. Und du bist ausgewandert.
Ja, genau.
Lass uns da mal drüber ein bisschen sprechen. Wie ist es dazu gekommen, dass du 2019, soweit ich weiß, dorthin ausgewandert bist?
Also es war ein bisschen zufällig. Also in meinem Bachelor konnte ich sehr viel reisen, weil wir hatten irgendwie pro Fach hatten wir eine Klausur, keine Assignments oder sowas, nur eine Klausur, die galt für alles. Das bedeutet also, ich hatte unter der Woche Zeit zu arbeiten, während den Vorlesungen, also so nebendran habe ich immer wieder gearbeitet als Rettungsschwimmer in Bonn. Und dann habe ich halt Halbmarathons gemacht in verschiedenen Ecken Europas und wie man im Bild jetzt sieht, nicht im Podcast, aber im Bild im Hintergrund.
Du hast eine Wand voller Zahlen, Startnummern.
Voller Startnummern und die Medaillen auf der anderen Seite. Und und ich habe halt Halbmarathons gemacht in verschiedenen Ecken Europas. Also ich sammle wirklich die nach Orten, habe, glaube ich, jetzt 25 Länder oder sowas schon. Und und das habe ich halt recht früh angefangen im Bachelor und so kam ich auch einmal nach Oslo zum Oslo-Marathon und danach zum Bergen-City-Marathon nach Bergen und dann wurde es Zeit, mich für einen Master zu entscheiden und dann dachte ich mir, ja, warum denn nicht einfach nach den Orten gehen, wo es mir am besten gefallen hat und dann habe ich mich für Bergen entschieden, alles auf eine Karte gesetzt und quasi das 5. und 6. Semester gleichzeitig machen müssen, weil in Deutschland hat man ja meistens so Sommer-Wintersemester und hier ist es Herbst- und Frühlingssemester und musste ich mich ein bisschen beeilen, aber frag mich nicht wie, irgendwie habe ich es geschafft und seitdem wohnte ich in Bergen für 2,5 Jahre und nach dem Master habe ich Arbeit in Oslo gefunden und bin seitdem glücklich wie nie zuvor.
Sehr, sehr cool. Du hast dich für die regenreichste Stadt Norwegens entschieden.
Bergen, ja, aber
da regnet jetzt ja sehr viel.
Das stimmt, aber der Regen ist Teil des Charmes dieser Stadt, wie ich finde. Also, und du hast halt 7 Berge, die kannst du immer wandern und es ist halt für Outdoor-Leute, ist das so eine tolle Stadt. Und wenn man da halt lange wohnt, kriegt man auch die sonnigen Tage mit und wenn es halt sonnig ist, dann ist es schon die schönste Stadt der Welt, wie ich finde.
Und, ich bin 3-mal in Bergen gewesen.
Also kannst du es bestätigen.
Ich habe noch nie Regen dort erlebt.
Noch nie? Du bist ja ein Glückspilz. Du bist ja so ein Glückspilz. Also wirklich, also ich hatte viele Sonnentage da auch. Und weil ich glaube, in Bergen ist das so, es regnet halt einfach oft. Aber also an vielen Tagen regnet es, aber vielleicht gerade minimal so viel, dass es als Regentag zählt. Manchmal. Solche Tage hast du, die zählen dann auch in die Statistik mit rein. Und dann hast du aber auch solche Monate. Ich glaube, einmal, als ich da war im letzten Semester, da war der Oktober der regenreichste Monat seit 1973. Das war echt brutal. Also da hat es keinen Spaß mehr wirklich gemacht. Aber sonst sehr, sehr. Und jetzt wohne ich ja in Oslo, also jetzt ist ja sonniger.
Ja, also Oslo hat eigentlich, ist ja auch viel südlicher. Du hast ja wirklich ein gutes Wetter dort. Aber Bergen ist natürlich halt eben auch einfach eine Traumstadt. Du hast es ja gesagt, 7 Berge. Du hast ich finde diese charmante, also ist das die zweitgrößte Stadt Norwegens?
Genau, ist die zweitgrößte Stadt, wobei man sagen muss, dass Oslo und das ganze Ballungsgebiet Oslo, das hat halt ein Fünftel der Einwohner, deswegen das meiste spielt sich halt einfach hier ab. Ne?
Das ist ja das Tolle an diesem Land, es ist ja so groß, hat wie viel? 5 Millionen, glaube ich, 5 Millionen Einwohner, 5, ungefähr 5,6.
Ja, 5,6, ne? das kann auch sein, ja.
Ja, ja. Aber das meiste ist halt eben in Oslo, dann hast du Bergen und dann hast du halt eben so Trondheim.
Dann hast du noch ein Ballungsgebiet, Stavanger und Sandnes.
Stavanger,
also
genau.
Da ist quasi der Ölsektor.
Die Ölstadt,
ja. Ganz genau. Und ja, ich glaube, das war es eigentlich schon von den ganz großen Städten.
Und alles andere dazwischen ist einfach wirklich nur kleine Dörfer, die man eigentlich nicht wirklich Städte nennen kann.
Also Kleinstädte. Also du hast zum Beispiel Ålesund dabei, also Ålesund geschrieben. Die Norwegen-Fans werden die Stadt sicherlich kennen oder auch Tromsø. Die Städte, die sind, ja, die haben 60.000 Einwohner beide. Also das ist nur minimal größer als die Stadt in Deutschland, in der ich aufgewachsen bin, also Soest bei Dortmund. Und das ist nur minimal größer, aber alle kennen es, weil es halt einfach die, ja,
eine der größten. Am Ende der Atlantikstraße, ne?
Ja, ganz, ja, ungefähr. Also Ålesund ist quasi im Bundesland, sag ich mal, Møre und Romsdal. Ist aufgeteilt in Nordmøre, Südmøre und dazwischen ist das Romsdal. Ne? Und es gibt da drei große Städte, das ist Ålesund. Das ist die Hauptstadt von Südmøre und dann hast du im Romsdal, da ist die Hauptstadt Molde und dann hast du Kristiansund in Nordmøre. Und genau, also gerade über dieses Gebiet werden wir später noch ein bisschen sprechen, glaube ich.
Ja, weil da hast du nämlich eine deiner epischsten Touren, glaube ich, gehabt, wenn ich das richtig so verstanden habe. Mhm. Aber lass uns vielleicht mal bisschen strukturierter.
Ja, ganz genau, ganz genau. Bevor das so ganz wirr irgendwie sich so entwickelt.
Springen wir hier hin und her. Aber du hast ja gerade schon erzählt und man sieht im Videopodcast auf YouTube und Spotify sieht man ja, dass deine ganzen Startnummern und deine ganzen Medaillen vor allem hinter dir sind. Du bist sehr, sehr sportlich. Und du hast so den Triathlon, glaube ich. So, das ist das, was du so für dich entdeckt hast. Was hat dich daran so fasziniert?
Ich glaube, fasziniert hat mich daran, ich konnte mich generell nie entscheiden für irgendwas. Also ich war am Anfang Läufer und irgendwie bin ich so reingerutscht da drin. Also irgendwann hat meine Mama gesagt so, yo, hast du mal Lust auf einen Triathlon in St. Peter-Ording? Und der war super schön. Schwimmen wurde abgesagt, zu meinem Glück in dem Fall da. Also ich habe dafür nicht trainiert. Ich dachte mir, ja, überlebe ich irgendwie und dann den Rest gucken, dann...
2 Kilometer sind das?
Nee, das war ein ganz kurzer. Also ich glaube, Schwimmen wäre irgendwie 500 Meter gewesen und die Radstrecke waren dann 20 Kilometer und dann 5 Kilometer Laufen und in der Zeit war ich wirklich im Laufen noch schneller als jetzt und da bin ich irgendwie 5 Kilometer in, ich glaube mich tot, 18 Minuten 20 gelaufen oder sowas und genau, und dann bin ich halt zu diesem Triathlon gegangen, Schwimmen ist ausgefallen, und weil die Wellen zu hoch waren in der Nordsee. Und dann wurde ein Part Laufen mit hinzugefügt und das fand ich natürlich super. Und irgendwie hat mich das da gecatcht. Auch gerade in diesem Wettkampf bin ich das erste Mal mit Klickschuhen gefahren. Also ganz ins kalte Wasser geschmissen worden. Und war super, hat mir super gefallen. Und ja, irgendwie habe ich da Blut geleckt und genau. Und jetzt ist halt das große Ziel, den Norseman zu finishen. Ja. Also es ist so
einer der krassesten. Triathlon. Genau, das ist einer der krassesten Triathlons auf der Welt, der auch in Norwegen stattfindet.
Ja, ganz genau, weil es gibt quasi vom Triathlon gibt es so eine Untersparte, den Extremtriathlon. Das muss man sich so vorstellen. Schwimmen ist meistens im sehr kalten Wasser. Radfahren hat sehr viele Höhenmeter und das Laufen ist meistens so auf Trail und hat auch ordentlich Höhenmeter dabei. Und der Norseman ist quasi, das war der Startpunkt, das war der allererste Extremtriathlon. Und es sind quasi Ironman-Distanzen, ne? Und nur eben mit diesen Höhenmetern und widrigen Umständen. So, und dieses Jahr habe ich davon 2 gemacht. Und also 2 andere, halt nicht der Norseman, aber einen in Schweden und einen in Montenegro. Und die waren sehr hart. Ich habe die Cut-offs gerade so geschafft und genau. Und jetzt habe ich genug Punkte, also Quali-Punkte, um tatsächlich den Norseman nächstes Jahr zu starten. Höchstwahrscheinlich.
Ja. Okay. Da freue ich mich schon selber. Musst du halt an anderen teilnehmen, um Punkte zu sammeln, um halt quasi dich zu qualifizieren, weil es halt eben so gefährlich ist, dass sie halt eben nicht Leute wie mich, die keine Ahnung haben, daran teilnehmen lassen, sondern nur Leute, die halt ein bisschen Erfahrung haben.
Nee, ich glaube, beim Norseman ist einfach so, dass die Nachfrage sehr hoch ist. Also es gibt nur 250 Plätze und 50 davon sind Invitational. Das bedeutet also, du musst wirklich schon entweder sehr berühmt sein oder halt sehr, sehr schnell sein. Also zum Beispiel der ehemalige Ironman-Weltmeister Sebastian Kienle, der war da letztes Jahr. Und der ist halt Zweiter geworden hinter einem Norweger, den eigentlich niemand kennt. Und das sagt schon viel aus, wie was das doch, was für einen Unterschied es macht, ob du Höhenmeter dabei hast oder nicht. Und ja, ganz genau. Und die anderen 200 Plätze sind so aufgeteilt, 100 gehen an eine Lotterie. Das heißt also, 100 Plätze werden aufgeteilt oder verlost unter, ich glaube, 7.000, 8.000 Bewerbern und die Chancen sind sehr, sehr gering. Mhm. Und genau, und ich dachte mir so, ne, ich nehme mein Glück einfach mal selbst in die Hand und nehme die dritte Option, nämlich andere dieser Läufe mitmachen, um genug Punkte zu bekommen, weil das geht nach so einer Rangliste. Die ersten 100 in dieser Rangliste, die bekommen dann einen Platz. Und genau, und je kleiner das Event, desto mehr Punkte bekommst du dann auch. Also habe ich mich für einen in Åre entschieden. Das ist da, wo Schwedens größtes Skigebiet ist. Und nur halt im Sommer halt, ne? Und zwei Monate später, also beide habe ich dieses Jahr gemacht und zwei Monate nach Schweden, das war jetzt vor zwei Wochen, bin ich nach Montenegro gefahren, in die Berge dort und habe da meinen zweiten gemacht unter wirklich den widrigsten Umständen. Also beim Briefing war plötzlich von einem Erdrutsch die Rede, da musste die ganze Radstrecke irgendwie neu umgelegt werden, mitten im Rennen. Teilweise hat's gehagelt und also, dass ich den Cut-off da noch geschafft habe, also das habe ich auch meiner Crew zu verdanken, die da mit dabei war, weil bei solchen Rennen muss man tatsächlich auch seine eigene Crew mitnehmen, die mit dem Auto nebenher fährt, weil das sind da so kleine Events und nicht von so einer großen Marke wie Ironman oder Challenge gedeckt, sodass sie halt keine Verpflegung unterwegs geben. Also das muss wirklich von außen kommen, von deiner eigenen Crew. Und ich dachte mir, Gels mag ich nicht so gerne, deswegen habe ich mir da wirklich Pizza anreichen lassen.
Geil.
Das war echt witzig.
Aber es muss gut organisiert werden. Studien zeigen, dass die psychologische Motivation hinter so Extremsportarten tief verwurzelt in der Suche nach Spannung, dem Bedürfnis, die eigenen Grenzen auszutesten und dem Gefühl von Freiheit sind. Was motiviert dich?
Ich glaube, alles drei. Wobei ich bei der Freiheit auch sagen muss, deswegen mache ich halt, ich glaube, die Freiheit doch nochmal hervorgehoben. Und zwar deswegen mag ich auch diese Extremtriathlons mehr, weil das ist meistens eine große Runde. Also du schwimmst an so ganz wilden Orten. Also in Schweden sind wir immer Richtung dem größten Wasserfall Schwedens geschwommen. Das heißt, den hattest du zum Schluss immer im Blick. Das war wunderschön und das habe ich so genossen. Da habe ich auch irgendwann Brust geschwommen, weil ich mir dachte, den Moment genieße ich jetzt einfach. Einfach, wann bin ich nochmal vor einem Wasserfall und schwimme da einfach. Ne? Und das fand ich so, so schön. Und du hast eine ganz große Fahrradrunde und du hast eine ganz große Laufrunde. Und bei diesen Ironman-Events, da ist es meistens so, da schwimmst du Runden, da fährst du mit dem Fahrrad irgendwie 3, 4, 5 Runden und dann läufst du auch noch ein paar Runden. Ich glaube zum Beispiel in Kopenhagen beim Ironman ist das so. Ich finde die Stadt super schön. Beim Ironman ist das aber so, beim Marathon läufst du irgendwie 8 Runden und das ist eine Wendepunktstrecke. Heißt, Nyhavn ist super schön in Kopenhagen, aber halt bei einem Ironman da so 9-mal vorbeizulaufen, boah, das finde ich schon sehr, sehr viel für 42 Kilometer. Dann, ja, auf jeden Fall. Man entdeckt nicht so viel. Und das ist halt das Tolle bei diesen Extremtriathlons. Du entdeckst Nationalparks, die du sonst wahrscheinlich, ich wäre sonst wahrscheinlich nie in den Dumitor-Nationalpark nach Montenegro gekommen. Also never, also da hört man ja auch nie drüber was, ne?
Ja. Ist das vielleicht auch ein Grund, warum du dann auch Bikepacken für dich entdeckt hast, diese Freiheit? Weil das ist zum Beispiel so ein Ding, was mich so reizt am Bikepacken. Mache ich halt auch regelmäßig, also ein, zweimal im Jahr eine Bikepacking-Tour. Du hast dir ein extremeres Ziel vorgenommen, sprechen wir gleich drüber. Aber ist das Thema Freiheit beim Bikepacken ein großes Thema für dich?
Ich glaube, Freiheit generell. Und zwar am Anfang, als ich in Bergen gewohnt habe, war es tatsächlich Wandern. Und egal wo, Hauptsache ich war draußen, Hauptsache ich habe eine tolle Aussicht. Und ich glaube, ich brauchte nicht erzählen, die Aussichten, die man auf den Bergen in Bergen hat, sind doch nochmal eine Ecke besser als die man in Oslo bekommt. Und deswegen haben sich meine Hobbys so ein bisschen, mein Hobby hat sich ein bisschen gedreht, also vom Laufen, Wandern Richtung Fahrradfahren. So, und diese Freiheit lag für mich dann irgendwie darin, zu entdecken. Und ich habe dann einfach den Zug irgendwo hingenommen, 100 Kilometer weit weg, nach zum Beispiel Tönsberg ist hier in der Ecke oder auch Jövig oder Eidsvoll, Hamar, Lillestrøm, also die ganzen Städte, die so ein bisschen 100 Kilometer entfernt sind, und dann bin ich halt einfach zurückgefahren. Und einfach diese Freiheit, ich habe so einen Entdeckerwahn, finde ich. Und diesen Entdeckerwahn, den einfach ausleben zu können, indem ich einfach alles irgendwie drumherum entdecke, das mochte ich halt sehr gern, weil ich finde, Oslo ist auch eine super schöne Stadt. Sie hat aber weniger Charme als Bergen zum Beispiel. Deswegen hier finde ich so ein bisschen, also ich bin nicht nach Norwegen gezogen für alles, was innerhalb von dem Ring 3 ist in Oslo. Das ist so der äußerste Stadtring. Und innen drin, das ist super schön. Ich mag die Stadt auch sehr gerne, hat einen super Flair. Aber ich bin eigentlich wegen der Natur hier. Und wegen des Entdeckens. Und deswegen bin ich hier mehr zum Fahrradfahren gekommen und auch zum Bikepacken, weil irgendwann habe ich ja halt gedacht, jo, diese 100 Kilometer irgendwann ist schön und gut, aber ich möchte mal weiter raus. Und ja, dann hat mich ein Kumpel tatsächlich mal mitgenommen. Genau, dann haben wir uns in Geilo getroffen. Das ist zwischen Bergen und Oslo, genau in der Mitte. Und sind dann da einen Teil der Norseman-Strecke tatsächlich mit dem Fahrrad gefahren und sind auch mittendrin auf den Gaustertoppen hochgewandert, wo halt auch das Ziel vom Norseman auch ist. Also diesen Vibe von dieser Strecke, den habe ich schon mal ein bisschen mitgenommen.
Ja. Und das ist halt eben, das ist schon ein bisschen was anderes, wenn man halt seine Schlafsachen hinten entweder im Rucksack oder in der Tasche hat und nur eine Nacht reicht ja oftmals. Es holt einen einfach so ab und dann ist es in der Stadt wieder aushaltbar.
Ganz genau, das finde ich auch, Und genau, aber Bikepacken an sich, ich finde gerade das, was das Entdecken angeht, die Touren werden dann auch immer extremer, habe ich so das Gefühl. Also, und aber man wird natürlich auch immer besser mit dem Packen. Ich zum Beispiel kann immer noch am besten fahren mit einem 12 Kilo Backpacker-Rucksack. Mit so einem normalen Wanderrucksack kann ich irgendwie am besten. Warum auch immer, da kriege ich sehr viele Kommentare immer dazu, so, yo, bist du doof, du machst komplett den Rücken kaputt, aber ich glaube, wenn man halt gut packt, irgendwie geht das, glaube ich, schon ganz gut. Und genau, und irgendwann werden die Touren halt immer extremer, und zum Beispiel dieses Jahr war ich im Baltikum, auch mit einem Kumpel von mir, einmal komplett von Tallinn bis nach Vilnius runtergefahren, hat sehr viel Spaß gemacht, haben doch ordentlich Kilometer abgerissen, aber da waren so Autobahn manchmal ein bisschen Knackpunkt, die ein bisschen zu gefährlich waren. Und da dachte ich mir doch, ja, okay, ich bleibe erstmal wieder in Norwegen.
Du hast dir ein Projekt beim Bikepacken vorgenommen, das finde ich ziemlich spannend, bei dem du alle Kommunen Norwegens, also ich glaube, es sind 357 an der Zahl, befahren möchtest. Und halt, was heißt das? Also heißt das, eine Nacht in jeder Kommune oder einfach nur durchfahren durch eine Kommune? Und Kommune, was ist denn eine Kommune für uns Deutsche, die das so nicht kennen? Ist das ein Kreis?
Also Kommune kann man als Kreis betiteln, ganz genau. Also zum Beispiel Oslo ist eine Kommune, Bergen ist eine Kommune, also solche großen Kommunen hast du dann. Oder du hast halt auch ein paar kleine Kommunen, wie zum Beispiel Utsira, das ist so eine ganz kleine Insel außerhalb von der Westküste. Da muss ich auch irgendwann mal halt hin, ne, und einmal rüberfahren, das sind 2 Kilometer oder so. Durchfahren heißt für mich, klar, durch einige fahre ich durch, bei anderen reicht es mir aber halt auch, wenn ich wirklich einmal beim Straßenschild bin und einmal eine Kurve drehe. Ne? Also das hängt so ein bisschen davon ab, also mache ich nicht bei den Größten, aber bei ein paar zumindest. Also Hauptsache, ich möchte in allen mal mit dem Fahrrad da gewesen sein, und die Tour sollte dann schon länger sein. Also ich mache das jetzt nicht so, dass ich mit dem Auto irgendwo hinfahre, einmal um Rathausplatz fahre und dann habe ich das abgehakt, so natürlich nicht, aber dass ich zumindest mal da war. Und genau, und das finde ich dann doch sehr spannend, weil, also ich bin ja hier immer noch so ein bisschen Tourist, ne, in Norwegen. Also, ja, und ich finde es halt spannend, weil ich alles sehen möchte. Und jetzt habe ich so das Oberflächliche, würde ich sagen, habe ich jetzt gesehen. Und alle diese touristischen Sachen, aber nicht alles. Also ich möchte noch tiefer eintauchen, und das kriege ich halt mit diesem Ziel hin. Und genau.
Ich finde, Fahrradfahren ist da auch ein echt gutes Mittel, ne? Weil wenn du das alles erwandern würdest, also zu Fuß machen würdest, würdest du halt viel zu lange brauchen. Mit dem Fahrrad geht das eigentlich ganz gut. Du bist jetzt seit 5 Jahren in Norwegen, vorher Bergen, jetzt in Oslo. Machst du das dann auch in deinem Tesla, dass du dann losfährst? Also irgendwie hat ja jeder ein Tesla Model 3 in Norwegen.
Ich muss jetzt überlegen, was du meinst. Also tatsächlich, ich fahre tatsächlich erstaunlich viele Tesla. Ich habe aber tatsächlich kein Auto. Also ich fahre immer überall mit dem Zug hin. Und
okay.
Das ist für mich halt immer super, weil ich nehme halt mein Fahrrad dann mit, ne? Und ja, kann ich mit dem Fahrrad, habe ich ja auch einen recht großen Entdeckerradius, wie ich das mal nenne. Und da sehe ich auch alles. Also da muss ich nicht irgendwie mit dem Auto irgendwo hin. Das steht dann ja auch da. Dann muss ich ja da wieder zurück. Dann mache ich ja einen Rundkurs. Und ich glaube, es ist effektiver, auch gerade mit dem Ziel, dass ich einfach eine lange Linie fahre. Dass ich eine lange Linie fahre von zum Beispiel, sagen wir, Trondheim nach Bude. Ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht, wie lang das ist. Das könnte auch schon irgendwie ein bisschen zu viel sein.
Das ist schon, also
das ist das sein, das, oder?
Also ja, ungefähr. Ja. Ich würde jetzt so 800 sagen.
Sagen wir 800. Ne? Aber angenommen, ich hätte jetzt ein Auto da, ne? Dann würde ich erst nach Trondheim fahren. Ne? So, müsste ich einen Rundkurs fahren und zum Auto zurück. Da mache ich doch lieber eine so eine lange Linie. Und wenn ich irgendwie mal einen Defekt habe und kein Radladen da ist und ich selbst nicht fixen kann, dann fahre ich ja mit dem Zug irgendwie ein bisschen hin und her und dann funktioniert das easy. Also da ist das Zugnetz, also es ist nicht so sehr ausgebaut, aber es ist okay.
Ja, wie ist denn die Fahrradläden-Infrastruktur? Also ich habe mir vorgenommen, nächstes Jahr mein Fahrrad mitzunehmen. Ich habe mich geärgert, als ich es dieses Jahr nicht gemacht habe. Aber ist das denn gut, also so auf dem Land?
Also da würde ich... Ich würde schon sagen, dass es eigentlich nicht so gut ist. Okay. Also es gibt in jedem großen Ort, also ich passe mal auf, dass ich in den größeren Orten, dass ich irgendwie größere Orte auf allen Touren habe, im Falle des Falles. Also so in den kleinen Orten ist sehr wenig los, muss ich sagen. Ja, ja. Es gibt aber öfter mal so Sportläden, weil halt alle so sportverrückt sind. Also ja, und da hast du auf jeden Fall was. Aber wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo im Nordland bist, was jetzt nicht unbedingt die Lofoten sind oder nicht unbedingt Großstädte sind oder touristische Ziele, da könnte das tatsächlich ein bisschen eng werden. Also da probiere ich immer, also ich habe auf jeden Fall immer extra genug Schläuche da mal mit und sehe dann aber auch zu, dass die Buslinie oder die Fährlinie oder die Zuglinie so in Reichbarkeit ist, dass man dann halt schnell irgendwie vorbei kann. Also genau. Ja. Also es ist nicht die beste Infrastruktur, aber sie ist auf jeden Fall da. Im Zweifel nimmt man den Bus irgendwie in eine größere Stadt und dann geht das zum Beispiel ganz gut. Also ich bin tatsächlich letztens liegen geblieben. Ich kann darüber tatsächlich was sagen. Also ich bin liegen geblieben. Ich war auf einer 14-tägigen Radtour mit einem Kumpel in Möhre und Rumsdal, was ich gerade schon erwähnt habe. Und genau, am letzten Tag, Gott sei Dank ist das am letzten Tag passiert, aber da hatte ich einen Mantelriss und ich hatte keinen Mantel mit. So, und dann haben wir erstmal geguckt, 8 Kilometer entfernt ist ein Fähranleger, der fährt eigentlich sogar direkt bis nach Bergen durch. Gut, so haben wir die Beine in die Hand genommen und haben dann über den letzten Berg geschoben. Und dann waren es halt Gott sei Dank nur 8 Kilometer. Es hätte uns echt auch blöder treffen können dort. Es war in dem Fall wirklich Glück im Unglück. Sowas kann passieren. Genau, aber dann ist man halt wirklich doch auf ÖPNV angewiesen, der einen dann zu einem Ort bringt, wo es wirklich was gibt.
Naja, also gut, eben im schlimmsten Fall gibt es ja auch noch den Daumen.
Ja, ganz und, eben.
Nette Norweger, die einen mitnehmen. Mhm. Aber ich finde halt vor allem auf dem Ländlichen, da sind die ja noch mal ein bisschen offener als im Städtischen, ne? Wo halt wirklich jeder irgendwie einen mitnimmt.
Ja.
Wie ist dein Norwegisch nach 5 Jahren?
Ja, fließend. Also ich arbeite nur auf Norwegisch und fließend war ich nach einem halben Jahr. Und genau, also da konnte ich noch nicht so über so alle politischen Details oder so reden, aber nach einem Jahr saß das auch. Also Norwegisch ist wirklich so nah am Deutschen dran, das ist nicht die Hürde, wenn man sagt, yo, ich traue mich noch nicht, nach Norwegen zu gehen. Das ist wirklich keine Hürde. Also da kann ich allen Leuten, die irgendwie sich überlegen, nach Norwegen zu gehen, den kann ich wirklich die Angst nehmen. Norwegisch ist super easy zu lernen. Man kann viel raten und es gibt basically keine Grammatik.
Ja, das Gefühl habe ich auch. Also wenn sie ganz, also sie nuscheln ja viel mehr als die Schweden. aber wenn sie nicht so sehr nuscheln, dann habe ich immer das Gefühl gehabt, so ungefähr einen Plan zu haben, worüber sie gerade sprechen.
Ja, es hängt auch ein bisschen davon ab, wo die herkommen, weil die haben sehr viele Dialekte und die haben sogar eine Dialektschriftsprache. Das heißt also, als Norwegen sich von Dänemark dann und von Schweden irgendwann gelöst hat, ist halt wirklich ein Norweger, ich glaube, der hieß Ivar Aasen, der ist einmal durch ganz Norwegen getourt und hat sich die Dialekte angehört und hat sich dann eine Schriftsprache ausgedacht. So, und die müssen jetzt tatsächlich, alle Leute, alle Norweger müssen das tatsächlich, ich glaube, 2, 3, 4 Jahre irgendwie in der Schule haben. Das ist so, als wenn ich jetzt als Berliner slash Westfaler in der Schule Bayerisch lernen müsste. Quasi. Und also die im Osten, also die in Oslo hier, die mögen das natürlich gar nicht, die brauchen es halt nicht, ne? Aber ansonsten, also die Dialekte, die haben hier noch einen sehr hohen Stellenwert, deswegen, ja, hängt es immer ein bisschen von ab, mit welchen Leuten man noch spricht.
Ja, das wusste ich gar nicht. Also das ist neue Information. Aber das ist ja quasi wie eine eigene Sprache dann.
Ja klar, also wirklich, also es gibt ja auch so eine Quote, dass ein gewisser Anteil der Zeitungsartikel in diesem Nynorsk, also das
Ach, krass.
Neunorwegische, die erfundene Schriftsprache, geschrieben werden müssen. Und wenn man halt Norwegisch lernt, aufpassen, fangt mit dem Bokmål-Norwegisch an, also mit dem Hochnorwegisch und nicht mit dem Nynorsk. Ja,
Ja.
sonst verwirrt das enorm. Also ja.
Okay, interessant. Zurück
Ganz
zu
genau.
deinem Projekt, zu deinen 357 Kommunen. Wie viele, weißt du schon, wie viele du gemacht hast?
Ich glaube, so um die 100, ich weiß irgendwie 39,5% oder sowas. Das weiß ich. Also ich habe recht
39,5
viel,
Prozent.
genau, ich habe so zwischen, in diesem Viereck von Trondheim, Oslo, Bergen und Kristiansand habe ich recht viel.
Also
Gerade
der
auch
Süden.
genauso der Süden. Ne? Und genau, also da habe ich recht viel, aber nördlich von Trondheim war ich auch noch gar nicht. Ne? Also nicht mit dem Fahrrad zumindest. Und das fehlt halt noch. Und ich habe mir aber so ein paar Linien mal aufgezeichnet auf der Karte und eigentlich sind das gar nicht mehr so arg viele Touren, die fehlen. Ich möchte mir auch so einen Korridor in der Mitte freihalten für die allerletzte Tour, weil da möchte ich gerne Norge Polangs machen. Also einmal vom Nordkap, der nördlichste Punkt, bis nach Lindesnes, dem südlichsten Punkt.
Ja,
Und
bis zum Leuchtturm.
genau, bis zu dem Leuchtturm. Und da so ein Korridor freizuhalten, das fände ich ganz schön, dass ich dann zum Schluss alles habe.
Ja, sehr cool. Ich meine, die Ecke da oben ist ja auch nochmal. Erstens ist es dünner, ne? Das heißt, du musst ja nicht so viel fahren, hin und her fahren.
Sollte man meinen.
Ja, natürlich ist es
Da
viel.
oben gibt es sehr viele kleine Kommunen, muss ich sagen.
Okay. Aber es ist halt eben auch wunderschön, ne? Und da sind dann natürlich auch so Highlights wie die Lofoten mit dabei.
Ganz genau, ganz genau. Also da überlege ich mir auch schon, ob ich da nicht vielleicht noch eine eigene Tour mache. Also dass ich dann einfach mal hinfliege und da eine normale Tour halt mache, dass ich da alles abhake mit auch so ein paar Wanderungen mittendrin. Also ich bin jetzt nicht so besessen darauf, dass ich sage, okay, ich mache jetzt alles so schnell wie möglich und Hauptsache im Rad bin ich schnell durch irgendwie, sondern ich möchte auch schon währenddessen das alles erleben. Also dass ich sage, okay, wenn ich zum Beispiel auf den Lofoten bin, dass ich sage, hey, da ist jetzt ein schöner Berg, da wandere ich jetzt auch mal hoch. Ne? Und das haben wir zum Beispiel auf der letzten Tour auch gemacht. Da gab es einen Berg, der heißt Slogen. Das ist auch ein Geheimtipp. Der war sehr hart zu wandern. War zum Schluss ein bisschen mit Klettern auch verbunden. Also es war schon ein bisschen gefährlich. Also da standen wir hier oben und da war direkt nebendran eine 1000-Meter-Klippe. Und also das hatte irgendwie am Fjord sind wir gestartet und es hatte irgendwie 1560 Höhenmeter ungefähr. Und da halt so hochgewandert, hat uns noch ein Kumpel irgendwie, der da ein Ferienhaus hatte, zufällig hat er uns dann eingeladen, dass er uns da hochguidet. Und das war auch sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, da ja, sonst hätten wir mit dem Zeitplan gar nicht hingehauen.
Auf Komoot habe ich mir mal abgespeichert. Kann ich dir vielleicht mal im Nachhinein schicken oder vielleicht hast du die auch schon abgespeichert. Es gibt eine sehr, sehr geile, ich glaube, es sind 14 Tage Bikepacking-Tour auf den Lofoten,
Die kannst du mir gerne mal schicken, ja.
die halt eben nicht einfach nur geradeaus geht, sondern halt eben schon auch ein paar sehr, sehr coole Kurven macht. Die habe ich mir für die Zukunft mal rausgesucht.
Also das hört sich spannend an. Also ich habe mich mit den Lofoten auch wenig befasst bisher, muss ich gestehen, weil ich wollte nicht am Anfang meiner Norwegen-Zeit schon alle Tourismusziele verbraten. Also zum Beispiel ein paar Dinger fehlen mir noch. Also auf den Lofoten war ich zum Beispiel noch nicht, am Nordkap war ich auch noch nicht, Svalbard fehlt mir halt noch und der Lysefjorden. Das ist da, wo der Preikestolen ist, und dieser Cheragbulten. Das ist dieser eine Stein, dieser Fels, der zwischen den zwei Klippen festhängt. Und das ist alles in dem Gebiet. Und
der ist größer, als man denkt.
Ja, glaube ich. Warst du schon mal?
Ja. Ja. Aber ich habe nichts gesehen. Okay, das gilt nicht.
Ja, okay.
Es war einfach so neblig.
Ja, okay, ja, verstehe.
Ja. Aber ja, gut, auf jeden Fall hast du da noch echt ein paar coole Highlights vor dir. Ich finde, Lofoten fand ich richtig cool. Ich war im Sommer dort, war mega voll, deswegen kann ich den Sommer dafür nicht empfehlen, aber Wetter ist natürlich, die Garantie ist natürlich deutlich besser. Ja. Und Lysefjord da, Preikestolen und Kirak, mega cool auch, Trolltunga mega cool.
Da war ich schon, den habe ich schon zweimal abgehakt. Ja.
Hat schon Grund, warum diese Orte so beliebt und so schön sind. Gibt es denn so eine besondere Kommune, durch die du halt irgendwie schon gefahren bist, die dir in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, so, ah, das war halt, das war richtig cool?
Also so ein paar Highlights habe ich natürlich. Also ich habe mir so ein paar Geheimtipps mal aufgeschrieben, die ich bisher schon erlebt habe. Was mein absoluter Lieblingsort in Norwegen ist, das ist Hoddevik. Das ist in der Kommune Start, heißt sie. Das ist quasi... das ist die nördlichste Kommune in dem Bundesland Vestland. So, und Hoddevik ist halt ein Ort, der ist nur über zwei Passstraßen erreichbar, und das ist die Surferhauptstadt Norwegens. Und ich ließ es mir natürlich auch nicht nehmen, mir da ein Board auszuleihen und da mal meine Surfer-Skills auszuprobieren. Und es war schon sehr, 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 sehr cool. Also klar, das Wasser ist halt ein bisschen kälter, als das, was man gewohnt ist, wenn man irgendwie in Frankreich surft oder so, aber es hat schon sehr viel Spaß gemacht, und das ist schon mein Lieblingsort in Norwegen. Also Hoddevik ganz oben auf die Karte schreiben. Ansonsten muss ich sagen, die ganzen Pässe, die fand ich sehr cool. Also es gibt zum Beispiel den Sognefjellwein, das ist der höchste Pass. Dann gibt es die Valdresflühe, das ist der zweithöchste Pass. Und dann einer auf Platz 4, 5, den bin ich auch gefahren, das ist der alte Strynefjellwein. Nicht asphaltiert, aber so gut, dass man da mit dem Rennrad auch noch gut drüber fahren kann. Ich war jetzt schockiert, als das nicht asphaltiert war, aber es ging doch ganz gut. Ganz genau, also diese drei Pässe, die fand ich sehr schön. Ansonsten gibt es in der Nähe von Oslo eine Kommune, die heißt Ferda. Und da gibt es zwei Strände. So, und der eine heißt Lilleskagen, der war sehr schön, da habe ich auch gecampt. Und der andere heißt Verdensende, also übersetzt das Ende der Welt. Und das war auch ein sehr schöner Ort, muss ich sagen. Also den kann ich auch sehr empfehlen. Und ansonsten einer, der nicht ganz touristisch ist, das ist Fyresdal, oder auf Norwegisch ausgesprochen Fischdal. Genau. Und das war in der Telemark tatsächlich. Also da, wo du jetzt kürzlich warst. Und es war ein so ein See, Fyresvatn heißt der. Und der war überraschend schön, fand ich. Also ich habe von dieser Gegend hatte ich keine Erwartung dran. Und dieser Ort, der hat mich so geflasht auf dieser Tour, dass ich mir dachte, ja, irgendwie, der blieb mir schon sehr in Erinnerung, dieser See.
Wie hieß der?
Fyresvatn, also Fyresvatn.
Ah, da, Fyresdal. Ich bin ja immer, wenn Gäste hier erzählen, bin ich immer bei Google Maps mit dabei und schaue mir das an. Und das ist ja quasi bei Dahlen.
Genau,
da bin ich aber allerdings nicht lang gefahren. Ich hatte die Möglichkeit, da lang zu fahren tatsächlich oder halt links lang. Ich bin halt irgendwie aus Süden gekommen und wollte noch in Efje, da gibt es so eine leckere Bäckerei.
Da ja, ich.
Und ich wollte halt über Efje fahren, bin über Efje dann nach Dahlen gefahren, statt dann über rechts lang. Und dann wäre ich da vermutlich entlang, also vorbeigefahren.
Ja, nächstes Mal.
Schade. Next time.
Ich komme dann nochmal nach Norwegen.
Direkt mal einspeichern. Ja, ich komme bestimmt. Ja. Meine Karte ist voller Sternchen in Norwegen. Fast so viele wie in anderen Ländern.
Ja.
Du hast gerade das Campen angesprochen. Und das finde ich eigentlich so geil, dass das Zelten und Bikepacken und dann halt auch mit Zelt unterwegs zu sein, dieses Jedermannsrecht, ne? Wollen wir mal vielleicht mal ganz kurz darüber sprechen, weil ich glaube, dass das Jedermannsrecht missverstanden wird in Deutschland, weil jedermann denkt, dass er in Norwegen oder Skandinavien generell in den nordischen Ländern überall campen kann, und bezieht sich darauf auf jegliche Art von Übernachtungsmöglichkeit. Und also Camper vor allem, mit Wohnmobil und so weiter. Und meines Wissens nach, und korrigiere mich, wenn ich falsch bin, gilt das ja eigentlich nur fürs Zelten und da auch nur in bestimmten Gegenden, nicht überall, weil du musst ja auch nochmal irgendwie von Häusern entfernt sein. Ich glaube 100 Meter oder irgendwie sowas.
Ich glaube 150 sogar. Ich gehe aber auch lieber auf Nummer sicher. Also entweder ist das wirklich gesetzlich 150 oder ich habe mir einfach im Kopf gesetzt 150, dass ich das ja nicht
überschreite. Darum geht's mir eigentlich. Ich glaube, dass Zelten tatsächlich echt überall erlaubt ist, auch auf Privatgrundstücken, wenn du halt eben 150 Meter von einem Privathaus entfernt bist.
Ganz genau.
Und mit dem Camper darfst du allerdings eigentlich nirgendwo stehen, außer um die Fahrtüchtigkeit wieder aufzubauen, was ja in Deutschland wieder der Fall ist. Es gibt aber ein paar kostenlose, designierte Campingplätze.
Das ist eine gute Frage, weil mit Campern, da habe ich mich noch nicht eingelesen. Also ich fahre halt nie Auto, ich fahre halt auch nie kein Camper. Muss ich leider passen bei der Frage. Aber es gibt öfter mal Einbuchtungen. Also sagen wir so, ich glaube, Norweger sagen hier auch nichts.
Nee, tun sie auch nicht. Also es gibt tatsächlich, habe ich jetzt auf der Reise wieder gesehen, Orte, wo es explizit verboten wird, wo steht also hier auf gar keinen Fall zwischen so und so. Keine Ahnung, oftmals steht da irgendwie zwischen 22 Uhr und 6 Uhr nicht parken. Ja. Da steht nicht campen, sondern einfach, hier darfst du nicht stehen. Und ich bin der Meinung, dass dieses Jedermannsrecht sich eigentlich nur auf das Zelten bezieht und halt eben nicht auf den fahrbaren Untersatz auf 4 Reifen. Sprich, das ist ganz interessant, weil ich war jetzt im Auto unterwegs, also du kannst es jetzt nicht beantworten, aber ich war ja im Auto unterwegs, ich habe ein Anhängerkupplungszelt dabei gehabt und ich kann das von der Anhängerkupplung abkoppeln.
Ja.
Und so gesehen steht das Zelt getrennt vom Auto und das ist jetzt wieder eine ganz interessante Geschichte, wie sich das in Zukunft, wenn sich das jetzt durchsetzt,
Ich glaube, ehrlich gesagt, da sind auch die norwegischen da ist das Gesetz, glaube ich, auch sehr kulant, glaube ich.
Ja.
Kann man
aber schon sagen. Ich meine, sie lieben es ja sehr, ne? Die Norweger sind ja sehr naturverbunden. Und du hast ja vorhin auch gesprochen, wie sportlich sie sind, wie viele Sportläden es überall gibt. Das ist ja total irre. Ich war auf einer Messe, auf einem Volksfest. Bin ich irgendwie dran vorbeigefahren. Irgendwer
hat gesagt,
halt da mal an. Nicht in Dahlen, ich bin von Dahlen Richtung Oslo. Das ist die größte Agrikulturmesse Norwegens gewesen. Ich sag's dir sofort, in Seljord.
Seljord, okay, ja. Da war ich mit dem Rad schon.
Ja, genau. In Seljord. Da war ein riesen, also es sah aus wie ein Volksfest, aber da wurden Kräne ausgestellt.
Okay. von allen Dingen dieser Welt waren das Kräne.
Ja, Kräne und Baumaschinen und also es war eine Agrikulturmesse, aber Outdoor und alle waren gut drauf. Es war Samstag und sie haben alle ganz viel gegessen und getrunken und worauf wollte ich hinaus? Jetzt habe ich den Faden verloren. Wie bin ich jetzt darauf gekommen, auf dieses Thema? Weiß ich nicht.
Du warst auf einer Messe? Wir haben über das Campen geredet. Ja,
ist auch egal. Auf jeden Fall. War eine tolle Messe.
War eine tolle Messe. Jetzt reden wir jetzt eine halbe Stunde über Kräne.
Du bist Bikepacking. Lass uns zurück zum Thema Bikepacken kommen. Da wissen wir beide Bescheid. Du hast im Text vorher, hattest du geschrieben, dass die Strecke Andalsnes, Trollstigen, Geiranger, Sognefjell, Velen und Sognedal eine Top-Empfehlung von dir ist. Warum?
Voll.
Warum ist
absolut,
also das ist ja die Ecke da um den Geiranger Fjord da oben,
ganz genau.
Südlich von der Atlantikstraße.
Ganz einfach deswegen, man sieht sehr viel. Man sieht auch sehr viel, das ist leicht erreichbar. Also man kann leicht von Oslo nach Åndalsnes mit dem Zug fahren und zum Schluss von Sogndal bis nach Bergen fährt ein Boot. Und nach Oslo und Bergen kann man super mit dem Flieger oder mit der Fähre hinfahren. Und das ist halt das Gute, dass es halt so, ich sag mal, convenient ist, dahin zu reisen. Und dann ist das aber noch so eine coole Strecke. Du hast halt Bergpässe dabei. Also es sind knackige Anstiege mit dabei. Aber wenn man genau das mag und auch die Berge mal sehen möchte, dann ist das wirklich die tollste Tour. Also man, was man da erlebt, ne? Man, am Anfang kann man erstmal noch einen kleinen Hike einlegen, um den Rampestreken zu sehen. Das ist so eine richtig schöne Aussichtsplattform in Ondalsnes. So, und dann kann man über den Trollstigen fahren. Das ist, wenn ihr da draußen auf Google einfach mal eingibt, Norwegen Serpentin, das Bild kommt als allererstes, da bin ich mir sehr sicher.
Aber der ist gerade geschlossen, oder nicht?
Der ist dieses Jahr schon, aber nächstes Jahr halt nicht. Ja. Also nächstes Jahr geht der neue Anlauf los. Ansonsten kann man halt mit dem Bus in der Ecke fahren, aber das geht dann auch. Ansonsten, wenn er halt offen ist, gehen wir mal davon aus, dass die nächste Saison gut läuft. Dann kann man da über den Trollstigen hoch, fährt einen Berg runter, fährt dann Richtung Geiranger, das sind auch noch wieder 500 Höhenmeter hoch und runter. Und von dort gibt es einen knackigen 1000 Meter Anstieg. Dann runter nach Lom, da ist eine schöne Stabkirche. Und dann geht es über den höchsten Bergpass Norwegens, dem Sognefjellwein. Man kann da sogar auf der Bergspitze in der Sognefjellhütte, also so eine Hütte halt, kann man übernachten. Es ist quasi auch so ein Hotel / Jugendherberge, sowas in der Richtung, nehme ich an. Und da kann man auch übernachten und dann bis nach Sogne runter. Man sieht super viel und zum Schluss ist ja auch noch der Sognefjord dabei. Das ist quasi auch noch der innerste Punkt vom Sognefjord. Das ist der tiefste Fjord Norwegens. Ganz genau. Also man sieht da super, super viel auf dieser Strecke. Das sind für die, denen es interessiert, 320 Kilometer mit 4700 Höhenmetern. Aber man kann sich das ja aufteilen auf verschiedene Tage. Ne? Also ja, also ich hätte jetzt empfohlen 3 Tage, dass man jeden Tag einen knackigen Anstieg hat und zum Schluss kann man halt 1400 Meter einfach runterbrettern und das ist auch dort.
Ja, das ist krass. Ich habe übrigens, hier schon mal, siehst du das? Das ist mein Faden. Ich habe ihn wieder gefunden.
Ach so, ja.
warum ich über diese Messe gesprochen habe.
Okay, dass mein Geduldsfaden noch nicht gerissen hat.
Es ging um Sport und Sportläden und deswegen auf die Messe. Und da waren alle so unglaublich sportlich. Deswegen bin ich auf diese Messe gekommen. Sie sahen alle so unglaublich sportlich aus. Jetzt habe ich es endlich wieder gefunden.
Also
habe ich gerade schon geärgert.
Das muss ich auch sagen. Also hier Norwegen, also der durchschnittliche Norweger oder die durchschnittliche Norwegerin ist doch sportlicher als die durchschnittliche Deutsche. Muss ich, also ohne irgendwen zu diskreditieren.
Ich hab's letztens verglichen, wenn man Deutschland mit Norwegen vergleicht, dann ist das so, wie wenn man Deutschland mit den USA vergleicht. Also
anders.
Deutschland nimmt dann die USA-Rolle ein.
Ja. Also, ja. Das habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber es ist doch ein bisschen treffend, kann man sagen. Ja.
Das ist einfach so krass,
ja,
wie wahnsinnig sportlich die Norweger sind.
Total,
aber wahnsinnig schlank sie alle sind und durchtrainiert und wie sie einfach die ganze Zeit draußen sind.
Es ist auch immer so, wenn du halt, also im Bergen war das so, da hatte ich einen Lieblingsberg, das war der Stolze Kleiven. Das war so, das ist für alle, also der Fløyen und der Ulriken, für alle Norwegen-Fans, das sind ja die bekanntesten touristischen Berge, aber der Stolze Kleiven, das ist wirklich so ein Steig unweit vom Fløyen entfernt, da hat man noch eine coolere Aussicht bei. Und das war mein Hausberg. Da bin ich irgendwie recht häufig hoch. Aber es gibt immer einen Opa mit 60 Jahren, der überholt dich. Das ist super faszinierend. Das ist echt faszinierend.
Aber ja, ich finde das total cool. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob wir das verlernt haben, draußen zu sein. Oder auf jeden Fall fand ich das sehr, sehr interessant. Weil es ist mir auch aufgefallen, dass diese Intersport vor allem, habe ich ganz viel gesehen. Fast in jedem Ort war irgendwie so ein Intersport oder so ein kleiner Sportladen, wo sie halt eben Camping-Equipment und Lauf-Equipment und solche Sachen verkauft haben.
Und gerade da kann man auch hingehen, sollte man ein Fahrradproblem haben. Also das sind die größeren Orte. Also die größeren Orte könnten dann auch ein paar kleinere sein. Ne? Und genau, ja.
Aber das ist schon... Aber du bist ja vorher schon so sportlich gewesen. Oder hat Norwegen dazu geführt, dass du noch mehr draußen und noch mehr in der Natur bist, als du es vorher warst?
Das ist eine sehr gute Frage, habe ich nie drüber nachgedacht. Also ich war tatsächlich, bis ich 14 war, war ich so ein dickes Kind. So, und irgendwann kam bei mir so ein Klick. dass ich dann gesagt habe, nee, ich möchte mein Leben irgendwie mal in den Griff kriegen und mal, ne, sportlich werden. Und dann habe ich innerhalb von, innerhalb von drei, vier Monaten habe ich 15 Kilo abgenommen und seitdem habe ich mit dem Laufen angefangen. Und genau, also ich glaube, dieser Knackpunkt, an dem sich meine Persönlichkeit angefangen hat, so richtig zu entwickeln, war mit 14. Und genau, und seitdem habe ich halt mit dem Laufen angefangen und laufe ich. Und dann kam irgendwann der Triathlon noch dazu. Genau, und ich glaube tatsächlich, als ich in Soest damals noch gewohnt habe, in der Abi-Zeit und alles, da war das halt so, Hauptsache je schneller, also höher, schneller, weiter. Also ich wollte auf jeden Fall sehr, sehr schnell werden, was Laufen angeht. Und als ich dann zum Bachelor nach Bonn gezogen bin, da dachte ich mir, nee, aber ich reiß doch lieber rum und sehe Städte mit Halbmarathons. Und das fand ich viel spannender, dass ich dann mehr sehe. Weil so ein Halbmarathon, 21 Kilometer, da siehst du eine Stadt halt vollends, da kannst du die Hop-on-Hop-off-Tour sparen, sage ich dir. So, und jetzt nach Norwegen, ich glaube, ich habe die Routine wiederbekommen, sodass ich sowohl entdecke, als auch schneller werde. Und das war ganz cool. Weil wenn du halt diesen Berg eine Woche oder einmal die Woche hochrennst, was, keine Ahnung, was waren das? Das waren 800 Meter mit 300 Höhenmetern oder so. Und es war toll. Das war halt klasse. Also da wird man schnell durch. Also kannst du das Intervalltraining versparen.
Ja. Ja. Es also hilft natürlich, wenn es auch noch schön ist.
Ja, eben. Und das ist doch die beste Belohnung. Also gerade beim Stolzeklaven, als da oben saß ich dann auch zwar ein bisschen verschwitzt und sowas alles, na Logo, aber ich saß dann da teilweise noch 20 Minuten, auch egal wie kalt es dann war, weil ich einfach über Gott und die Welt nachgedacht habe und es war so mein Happy Place. Und den habe ich in Oslo noch nicht ganz so gefunden. Genau, aber da, der Stolzeklaven da oben, das war für mich so ein Ort, ja, da hast du halt oben den Atlantik gesehen, du hast die Innenstadt von einem super Winkel gesehen, alles. Also das war toll. Ja.
Ja, das ist schon irre. Ich glaube, Oslo, ich meine, mit dem Oslofjord ist ja wunderschön, ne? Ja. Also diese große Stadt direkt am Meer und ich finde das ja so geil, wenn du da halt am Opernhaus da entlang läufst und dann hast du da diese kleinen Saunen im Wasser und vor allem an einem schönen Sommertag, wenn dann alle irgendwie in einer Sauna sind und ins Meer springen und alle gut drauf sind, das ist schon ganz cool. Aber naturmäßig musst du halt schon so ein bisschen weiter rausgehen.
Man, ne, muss
so
weiter raus. Ja. Ganz genau. Also ich habe bei mir in der Nähe diese Bygdøy-Halbinsel. Wenn ich dann mal eben ein schnelles Läufchen einlegen möchte, dann fahre ich dahin. Oder dann laufe ich halt von mir los und laufe dann da eine Runde und an den Stränden da. Genau, aber die Berge, die sind bei mir weiter weg. Also da muss ich wirklich mit der U-Bahn dann hinfahren. Ne? Das ist dann, es dauert dann immer sehr viel, es dauert sehr lang, mal zum Klevsenkollen oder zum Wetterkollen zu kommen. Das dauert schon ein bisschen. Also auch wenn man zentral wohnt, kann man schon irgendwie 25 Minuten mit der T-Bahn dann halt einplanen, dass man dann erstmal am Start ist, sag ich mal.
Aber ist auch cool, dass das überhaupt geht, ne?
Also ja, das ist keine Frage. Also wirklich, also dass die U-Bahn hier bis auf 300 Höhenmeter fährt, das finde ich toll. Es ist ja
schon eine Bergbahn. Also von der Innenstadt irgendwie so Holmenkollen da zu Skisprungschanze und dann hast du halt eben diese ganzen Wälder und diesen Ausblick und das ist schon genial. Ja. Von der Innenstadt einfach aus, also mit der U-Bahn.
Das ist auch toll. Also,
So, jetzt dein nächstes großes Ziel, also dein großes Ziel ist ja deine ganzen Kommunen da abzufahren, aber dein größtes sportliches Ziel ist jetzt dein Extreme-Triathlon. Nächstes Jahr steht der an.
Ja.
Wie bereitest du dich jetzt darauf vor?
Also ich muss dazu sagen, jetzt hatte ich ja schon zwei Extrem-Triathlons, so richtig spezifisch habe ich mich nicht dafür vorbereitet. Also ich bin auf diese Bikepacking-Tour gegangen, das war mein Radtraining und ich war in einem Laufverein und da habe ich mich fürs Laufen vorbereitet und Schwimmen habe ich mal halt regelmäßig so am Wochenende und einmal unter der Woche gemacht in den Schwimmbädern hier in Oslo und Umgebung. Und jetzt denke ich mir aber, nee, für den Norseman, da möchte ich wirklich in einen Triathlon-Verein gehen, dass ich da dann einmal wirklich eine richtige Vorbereitung habe, weil sonst, wenn ich da den Cut-Off nicht schaffe, dann dauert das wieder drei Rennen, bis ich erstmal drin bin und das möchte ich hier nicht riskieren, deswegen lieber einmal richtig gut trainieren, dass ich dann noch wirklich eine gute Zeit hinkriege und alles und genau, ja. Und also
in so ein Verein, was musst du da, was, also das ist halt dann einmal die Woche
Na, also man trifft sich, dann locker 5-6 Mal die Woche und trainiert. Also das ist man muss sich dann halt schon, also ich weiß es noch nicht, ne? Also ich bin da noch nicht drin, aber ich gehe davon aus, dass du schon mehrmals die Woche schwimmst und ein paar Mal die Woche Rad fährst und ein paar Mal die Woche läufst. Und halt so, wie der Körper halt mitmacht und wie es für mein Niveau angemessen ist. Also wirklich von 0 auf 100, also von 0 Trainingseinheiten die Woche auf direkt 10 Stück zu gehen, das würde ich halt niemandem empfehlen, weil der Körper muss sich daran erst gewöhnen. Und ich glaube, ich taste mich da auch jetzt erstmal ran. Ich habe jetzt in Montenegro, da habe ich jetzt 2 Leute getroffen, die im Triathlon-Verein hier sind. Und mit denen stehe ich jetzt in Kontakt. Und ich glaube, einer der beiden Vereine wird es dann halt. Ne? Weil jetzt kenne ich die auch. Und also ist dann ganz cool.
Ja.
Genau.
Ja. Spannend. Ich wünsche dir mega viel Erfolg für dein Triathlon nächstes Jahr. Das wird mit Sicherheit nicht leicht, aber ich drücke dir die Daumen und ich danke dir vielmals, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit mir über dein Norwegen so gesehen zu sprechen. Es ist ein unglaublich tolles Land und du bleibst erstmal.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wenn ich nicht irgendwie mal auf noch eine ganz wildere andere Idee komme, dann bleibe ich auf jeden Fall. Doch schon. Ja, ja und danke. danke auch, dass ich hier sein durfte.
Er hat sehr viel Spaß gemacht. Also es ist ein geniales Land und vielleicht können wir irgendwann, wenn du fertig bist mit wie viel waren es? 357, glaube ich.
357, ja.
Kommunen mal darüber im Detail sprechen. Ja. Wie, wo, was, wann?
Ja, ganz genau, ganz genau. Also sehr, sehr gerne. Dann habe ich auch eine bessere Übersicht, wo wirklich die allerschönsten Kommunen sind. Vielleicht ist ja irgendwo ganz im Norden eine, von der ich noch gar nichts weiß.
Genau, das hören wir dann. Ich danke dir vielmals für deine Zeit heute.
Ja, ich danke auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Bis dann, ciao.
Ciao.
Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten. Denk dran, falls du es noch nicht gemacht haben solltest, such kurz nach Off the Path Daily in der Podcast-App deiner Wahl und abonniere ihn, damit wir weiterhin für viele Monate und Jahre den Podcast weitertreiben können. Den Off the Path Weekly, also den Podcast, den du jetzt gerade hörst, den führen wir jetzt übrigens schon seit 9 Jahren. Am 6. Januar 2016 ist damals die allererste Folge mit Steve Hänisch veröffentlicht worden, dem Backpacker Steve. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Noch ein Jahr durchhalten, dann haben wir 10 Jahre. Vielleicht sollte ich mal anfangen, mir was zu überlegen, was wir für das 10-jährige Jubiläum machen. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du diese Folge dir angehört hast. Nochmal vielen Dank, wenn du dir auch die Zeit nimmst, den anderen Podcast zu abonnieren und mir jeden Tag zuhörst. Da kann ich dir auf jeden Fall versprechen, ich rede dort ein bisschen weniger und kürzer und auf jeden Fall auch sehr, sehr informativ. Das auf jeden Fall auch. Und genau, das war's für diese Woche. Pass auf dich auf. Wir sehen und hören uns nächste Woche hier im Off the Path Weekly wieder.